Also solange man noch an diesem Ding festhält, ich muss jetzt pro Woche das abnehmen oder ich will wissen, wie viele Kalorien das hat, das wird leider nicht funktionieren.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Schluss mit toxischen Diäten und endlich gesund und genussvoll essen. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit der Wiener Ernährungswissenschaftlerin Holly Wilkinson darüber, wie jede und jeder den Ausstieg aus verkorksten Essensmustern schaffen und zu neuem Wohlbefinden gelangen kann. Ganz nach dem Motto, dein Körper ist nicht dein Feind, mach ihn zu deinem Verbündeten. Das klingt doch wunderbar und bevor es gleich losgeht, möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen, noch eine persönliche Empfehlung mit auf den Weg geben. Was mir bei Ernährung wichtig ist, ist die Vielfalt. Ich ernähre mich sehr intuitiv und eine Marke, die mir das besonders leicht macht, ist unser Werbepartner Joya. Da gibt es so viele unterschiedliche Pflanzentrinksorten, dass ich ganz nach Lust und Laune auswählen kann. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass Joya eine österreichische Marke ist, die sehr viel Wert auf nachhaltige und regionale Produktion legt. Aber am Ende muss man sagen, ist es dann doch der Geschmack, der entscheidet. Und der hat mich bei Joya bisher immer überzeugt. Ich mag übrigens ganz besonders den Joya Mandelproteintrink. Am liebsten am Nachmittag in meinem Cappuccino. Das ist für mich im meist doch recht fordernden Berufsalltag dann ein echter Genussmoment, eine echte Wohlfühlpause. Und ums Wohlfühlen geht's auch heute. Ich hoffe, Sie haben es gerade fein, wo auch immer Sie uns gerade hören. Bei uns im Studio ist es jedenfalls schon sehr gemütlich und ich freue mich wirklich unglaublich auf das folgende Gespräch mit Holly Wilkinson. Herzlich willkommen, liebe Holly.
Hallo.
Holly, du bist eine der gefragtesten und bekanntesten Ernährungswissenschaftlerinnen in Österreich, außerdem auch Fitnesstrainerin und du berätst, ich glaube mittlerweile seit über 9 Jahren, vor allem Frauen, aber auch Männer, die ja ihr Essverhalten ändern, verbessern wollen.
Ja, richtig.
Du bist Anfang 30, wir haben vorhin schon gesprochen, Holly Wilkinson ist tatsächlich dein Name. Du bist nämlich gebürtige Britin.
Ja, das stimmt. Da fragen mich oft Leute, ob das ein Künstlername ist, aber ich bin tatsächlich mit dem Namen auf die Welt gekommen und freue mich, ich liebe den Namen.
Verstehe, ich hätte mir echt nicht besser erfinden können. Und viele unserer Hörerinnen kennen dich wahrscheinlich auch aus deiner Fernsehsendung So lebt sich's leichter auf Puls 4.
Genau.
Und du hast uns heute auch etwas mitgebracht, nämlich dein neues Buch. Und das heißt Genug gefastet, wie du toxische Diäten hinter dir lässt und dein Weg in ein genussvolles Leben gelingt. Erschienen ist das Buch im Goldeck Verlag. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes. Und ich muss sagen, aus meiner ja doch über 30 Jahre Erfahrung als Journalistin kenne ich natürlich viele Ernährungsratgeber und es erscheinen ja jährlich zig davon. Aber ich habe mir dein Buch wirklich sehr genau angesehen und ich glaube, es könnte tatsächlich für viele Frauen und auch Männer ein echter Gamechanger sein. Es ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Wegweiser durch den ganzen Diätdschungel. Und was ich so toll finde, es packt Probleme an der Wurzel und macht richtig Lust, so sich selbst und auch seinem Körper zu vertrauen. Und du sagst ja auch eigentlich recht selbstbewusst, es ist dein allerletztes Abnehmbuch und meinst damit die Leserin, also man braucht sich kein weiteres mehr kaufen. Was macht dich da so sicher?
Ja, also das wurde natürlich auch so bewusst gewählt, weil ich einfach die Vision habe, möglichst viele Menschen aus diesem Diätkreislauf ausbrechen lassen möchte und ihnen einen Weg zeigen, wo es einmal nicht ständig ums Vergleichen und sich schlecht machen geht, sondern ganz bewusst das letzte Abnehmbuch. Das ist, wenn man ein paar bisschen drin reingeblättert hat, dann weiß man gleich, was ich damit gemeint habe, dass ich ein bisschen frech damit gewesen bin oder bin. Aber mir geht es darum, dass man mit diesem Werk eben, wie du so schön gerade gesagt hast, an die Wurzel, an die eigentlichen Ursachen geht und Dinge nachhaltig und tiefgehend hinterfragt und sich auch selber bewusst wird, was will ich eigentlich von diesem Leben? Mhm. Mit welchen Ansprüchen möchte ich das Leben genießen und Erfahrungen machen? Und das Thema Körperbild, Ernährung etc. Ist halt eine richtige Handbremse. Und deswegen wünsche ich mir, dass man das als, dass man dann neugierig herangeht und wenn man das als letztes Werk quasi hernimmt, dann wird man auch verstehen, dass die gängigen Trenddiäten und ja, als Ernährungsform maskierten Programme einen nicht dorthin bringen, wo man hin möchte.
Mhm. Was mir vor allem ins Auge gestochen ist, und ich habe dein Buch wirklich genau gelesen oder zumindest genau durchgeblättert, sagen wir so, es fehlen so diese typischen Gebote, du sollst, du musst, du darfst nicht. Und das alleine ist schon so ein befreiender Ansatz. Und ich möchte natürlich ganz genau auf deine Theorie, warum das jetzt das letzte Abnehmbuch ist, noch zu sprechen kommen. Zuvor interessiert mich aber noch ein bisschen dein eigener Weg.
Ja.
Du warst ja selbst nicht immer quasi eins mit dem Essen. Es war auch bei dir, es gab auch eine Phase, wo du gekämpft hast. Vielleicht erzähl uns einmal ein bisschen von dir, weil das finde ich auch immer, wenn jemand so seinen Weg erzählt, dann oder auch damit ein Thema vielleicht hatte, dann versteht er wahrscheinlich auch die anderen besser.
Das ist so wichtig, eben um eine tiefe Empathie aufbauen können zu Angehörigen oder Menschen, die eben Hilfe suchen. Also ich sage selber immer, mein eigener Schmerz hat mich zu meiner Berufung geführt. Es fing alles schon relativ zeitig an. Ich habe zwar keine Familie, die jetzt, was Diäten angeht und Bodyshaming aktiv war. Ich habe zwar schon bei meiner Mutter mitgekriegt, dass sie unzufrieden war, aber sie hat das nie auf mich projiziert. Aber tatsächlich begann das Ganze wohl eben auch nach ihrem Tod. Der war relativ früh, als Teenager mit 15 Jahren. Ich meine, da bist du ja nicht, also noch weit weg von einer ausgewachsenen Frau. Und das hat natürlich viele Sachen bewegt und in neue Perspektiven gebracht. Und dann waren die Jahre eigentlich relativ wild. Ich musste recht schnell erwachsen werden und habe auch hier und da rebelliert. Und das hat sich einfach auch im Körperbild gezeigt, von Partyexzessen hin zu Sportexzessen und dann wieder irgendwie den Körper dahin bringen, wie es die Gesellschaft gerade vorgegeben hat.
Und, darf ich da kurz nachhaken? Ja. Weil das erscheint mir gerade auch bei vielen Jugendlichen ein Thema zu sein, das sich aber dann gerade bei den Frauen bis ins Klimakterium weiterzieht, dieses Versuchen über das Essen Kontrolle über den eigenen Körper zu bekommen, um einem gewissen Bild zu entsprechen und vielleicht auch gerade dann, wenn es im Außen sehr turbulent ist oder so wie bei dir, ein schwerer Verlust vielleicht da ist.
Und ich meine, wenn man eh schon in einer Selbstfindungsphase ist. Ich wage zu behaupten, dass man das vielleicht eh das ganze Leben ist.
Kann ich, glaube ich, bestätigen, ja.
Also kommt ja alles
schön in der Welt. Du bist ja Anfang 30, glaube
ich. Genau, ich bin 33, ja.
Ja, ich bin Mitte 50 also und kann bestätigen, das hört nie auf.
Circa alle 7 Jahre gibt es so einen neuen Zyklus.
Ja, sagt man auch, ja.
Ja, das ist spannend. Wirklich so. Wie es halt ist, als junge Frau den ersten Freund gehabt, den zweiten, den dritten und man hat dann doch viele Einflüsse und langsam kam dann auch die Zeit von Social Media auf. Also ich bin noch ohne Instagram quasi groß geworden, aber die Einflüsse waren überall und nach einer Zeit in der USA bei der Familie. Meine Familie ist überall verstreut, also das ist ein Segen und gleichzeitig auch ein Fluch. Aber da wurde ich auch extrem mit der Fitnessbranche konfrontiert, Bodybuilding, Fitnessmodeling, wo wir eh auch mittlerweile alle wissen, das hat jetzt nichts mit Gesundheitssport zu tun und fördert eher diese Schönheitsideale.
Und ist in Amerika wahrscheinlich noch krasser, oder?
Es ist noch extremer. Und da war ich gerade mal 19 Jahre alt und hatte auch gerade Liebeskummer und war total unsicher und wusste auch gar nicht, was ich danach mache. Ich wusste, ich möchte nicht mehr dort bleiben, wo ich war. Ich wollte woanders studieren.
Wo genau warst du in Amerika?
In Amerika war ich in einem Vorort von Washington, D.C., also schön an der Ostküste.
Und ich habe davor in Deutschland gelebt und ich wollte nicht mehr in Deutschland bleiben. Ich wollte woanders studieren, habe überlegt, Frankreich, England oder eben Österreich, da wo ich halt auch Bezug habe oder Leute kannt habe und wo es mir halt auch finanziell ermöglicht werden kann. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war es aber sehr schwer. Ja, und dann bin ich mit 20 nach Wien gezogen, vor 13 Jahren.
Und hast Ernährungswissenschaften studiert.
Genau, das kam echt dann. Die Zeit der USA war sehr prägend. Ich habe mich sehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich wollte verstehen, was mit mir los war. Ich habe zu dem Zeitpunkt hormonelle Beschwerden gehabt. Ich hatte Zysten bei den Eierstöcken aufgrund von jahrelangen Pille nehmen, dann absetzen. Also auch ein ganz eigenes Topic. Da kann man auch stundenlang drüber reden.
Mhm. Dann machen wir vielleicht mal eine eigene Folge.
Ich glaube,
das ist sehr spannend.
Da muss man echt Klartext reden.
Und das ist
sehr
tiefgehend, nehme ich an. Und wirkt sich auf vieles aus. Und viele Frauen sind davon betroffen. Mhm, ja.
Sehr viele. Und das gehört nicht unter den Teppich gehört. Mhm. Und genau, und dann bin ich nach Wien gekommen, um Ernährungswissenschaften zu studieren. Nicht, um jetzt irgendwie meinen Körper besser zu verstehen, sondern weil ich einfach gemerkt habe, es interessiert mich. Ich saug das Wissen auf. Ich will dazu lernen und gucken, was die Perspektiven sind. Also die ersten Jahre als Studentin waren jetzt nicht sonderlich leicht, was Körperbild und so anging, weil man jetzt plötzlich den Vergleich hat. Man ist Anfang 20, man bildet sich ein, boah, ich bin jetzt erwachsen, ich muss jetzt wissen, was ich will. Und ich habe jetzt mir dieses alte Ego vorgestellt und so, was eine Frau ich werde und so weiter. Und das war alles ein bisschen turbulent. Und
auch wieder sehr fremdbestimmt, ne? Ja. Bestimmt. Welchem Bild muss ich entsprechen?
Total. Also man verliert sich da komplett. Und ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die Ernährung, auch das Training oder Sport ist halt ein sehr spannender Faktor, wo man natürlich ganz viel Kontrolle hat. Und das kann man natürlich auch wunderbar gegen.
Und weißt du, was ich so spannend finde? Weil du hast ja Ernährungswissenschaften studiert. Das heißt, du weißt eigentlich alles über Ernährung. Ja. Und was ich wirklich spannend fand, weil ich glaube, das geht vielen Frauen so, die wissen eigentlich gut Bescheid, auch was ihnen gut tun würde. Ja. Ja? Sie wissen über Diäten, was man tun lassen soll und schaffen es aber nicht, dieses Wissen dann in die Praxis umzusetzen. Mhm. Wie war das bei dir? Hast du das dann können, nachdem du quasi alles über Ernährung gewusst hast?
Tatsächlich hat es dann nichts mit dem Studium mehr zu tun gehabt, sondern weil ich glaube, der Trigger war damals tatsächlich ein neuer Partner, der mir einfach auch Seiten gezeigt hat, die mir auch gezeigt haben, es ist egal, wie ich gerade ausschaue, wie viele Kilos ich habe, dass ich einfach extrem viel Wert habe, so wie ich bin. Und ich habe dann mit dem Kampfsport wieder angefangen. Ich habe schon mit 5 Jahren mit Kampfsport angefangen und dann in Wien wieder. Und der Kampfsport, der hat mir wahrscheinlich da auch echt ein Stück weit das Leben gerettet, weil ich dadurch extrem viel Selbstbewusstsein aufbauen konnte.
Darf ich kurz nachhaken? Hm. Weil du sagst Leben gerettet. Warst du so in einem toxischen Diätkreislauf?
Ja,
ging es dir so mies? Was waren das für Diäten? Ich nehme mal an, sehr eiweißlastige.
Ja, also alles rund um Low Carb, Kalorien gezählt. So geschaut, dass ich unter 1200 Kalorien bleibe, jeden Tag laufen gehen, dann natürlich ja eiweißreich und Zucker vermieden, was ging. Und obwohl ich eigentlich wusste, dass ich einen Stoffwechsel habe, der sehr gut mit Kohlenhydraten umgeht, aber man lässt sich dann einfach echt so von dem ganzen Blödsinn mitziehen.
Also eigentlich der Alltag vieler Frauen,
ja
wie er heute ist. Also,
es ist also so weit gekommen, dass ich... Es waren 2 Sachen. Das eine war ein wunderschöner Urlaub in Rom mit einer meiner besten Freundinnen, den ich echt nicht genießen konnte, weil ich so zwiegespalten war zwischen dem, ich will das jetzt machen, ich will das jetzt genießen und essen und das schlechte Gewissen. Und weiß noch, ich saß, glaube ich, irgendwo bei der spanischen Treppe und habe dann einfach geweint, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe, dieses mit der Handbremse quasi leben, angezogenen Handbremse. Und das zweite war, wie ich dann ein paar Mal... Trigger Warning, Essstörung, mir den Finger in den Hals gesteckt habe. Das ist Gott sei Dank nie so weit gegangen, dass es zu einer Gewohnheit wurde. Also da bin ich dann auch echt aufgewacht und war so, Herr Solly, wie willst du eigentlich dein Leben gestalten? So, ist das Level an Selbstrespekt, das du dir schuldest, oder auch deiner Mutter. Und das war dann für mich schon auch so ein Knackpunkt, wo ich dann verstanden habe, okay, passt.
Okay, also dir ging es richtig mies eigentlich. Aber weißt du, was ich interessant finde, wie du da gesagt hast, ich kann das nicht wirklich genießen oder ich will eigentlich gern, wenn ich da in Rom bin und wahrscheinlich Pasta essen, Rotwein trinken, was auch immer.
Tolle Stadt.
Und du warst im Zwiespalt, weil du gewusst hast, ja, keine Ahnung, Kohlenhydrate sind jetzt nicht gut, man weiß ja so viel. Mhm. Und ich glaube, es gibt dann bei Frauen zwei Typen. Die einen, die sich total kasteien und die anderen, die dann vermeintlich meinen, ich genieße jetzt alles, mir ist es wurscht, ich esse, trinke, was ich möchte, die dann natürlich zum Übergewicht neigen und erst recht nicht gesunden leben. Also ich glaube, diesen Mittelweg zu finden, das ist nicht leicht. Mhm. Und da würde ich gern wissen, wie du das dann geschafft hast.
Ich habe dann wirklich angefangen, mein Körperbild und mein Aussehen zu entkoppeln von der Frage, was ist Glück? Und wie möchte ich das Leben erleben und wahrnehmen können? Und habe mich dann beim Sport vor allem auf Sachen konzentriert, in denen ich besser werden wollte. Ich bin sehr, sehr ambitioniert und auch kompetitiv im Sport. Das nütze ich auch gerne aus, weil mich das sehr antreibt, um einfach zu feiern, was mein Körper kann. Und in dem Prozess, meinen Körper da ja einfach zu feiern und das zu genießen, was das so alles macht, habe ich dann verstanden, okay, um all diese coolen Sachen machen zu können, muss ich meinen Körper gescheit versorgen.
Ich möchte nochmal einhaken, weil du schaust ja aus, wir haben vorher gesprochen, wie ein Topmodel. Hörst du dann nicht oft, naja, du hast leicht reden, dass du sagst, ich mache mein Glück nicht vom Äußeren abhängig, wenn man so aussieht?
Ja, sicher. Ich verstehe es auch, dass es triggernd ist. Aber ich finde es auch, dann sage ich auch ganz gern auch gleich, sehr ehrlich dazu, wenn man meine Vorgeschichte nicht kennt und meinen Leidensweg und was ich mit mir selber aushalten musste oder auch von außen, was mir zum Teil gesagt wurde. Also es kam echt auch in der Jugend Kommentare von irgendwelchen Leuten, was das mit einem macht. Und ja, ich bin schlank, ich bin auch laut Gesellschaft norm schön. Das ist mir alles bewusst. Aber es ist halt... Die Gesundheit ist ein Privileg, das man aber auch halten muss. Und ich bin natürlich total dankbar, dass ich einen total super funktionierenden Körper habe und ihn jetzt auch jetzt mittlerweile seit, ich würde sagen, 7 Jahren auch so halten kann, wie er ist, ohne eben ständig Interventionen machen zu müssen. Aber ja, ich habe überhaupt kein Problem mit Konfrontationen, deswegen stören mich dann solche kleinen Angriffe nicht. Man muss halt immer alles... im Verhältnis sehen. Ich sage halt immer, bevor du mich dafür hatest oder mich mit Neid beschießt, lern doch von mir, hör mir doch zu.
Genau das machen wir jetzt. Ja. Genau das machen wir jetzt, Holly. Und du hast auch noch einen Freund angesprochen oder deinen Partner, deinen
damals. Also ich bin lediglich, ich habe keinen Partner.
Aber der hat dir auch irgendwie die Augen geöffnet, indem er dich einfach...
Ja.
Haben das die früheren Partner denn nicht?
Schon, aber ich hatte zum Beispiel einen Partner, der immer wieder so nebenbei erwähnt hat, wie toll er gewisse Models findet, die halt super mager waren und noch 1,5 Köpfe größer ist.
Aber das hat dich getriggert, letztlich gar nicht so sehr an ihm.
Aber das war halt, ich meine, damals in dem Alter war ich weit weg von dem Level an Bewusstsein und Reflexion, wie es jetzt ist. Aber das hat mich total verunsichert, wenn man dann gedacht hat, naja, mag er mich dann nicht so gern, oder?
Also die eigene Unsicherheit ist dann einfach. Und das war eben mit dem neuen Partner nicht. Plus eben dazu dieser Sport, wo du dich reinkaut hast, sagen wir mal so.
Wortwörtlich.
Genau.
Der hat gar nicht viel gemacht. Der hat mich einfach so, der war selber super sportlich und ambitioniert. Aber das stand irgendwie nie im Raum. Ich wurde einfach so angenommen, wie ich bin. Und natürlich mit jedem Jahr kommt auch ein bisschen mehr Weisheit dazu, ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man natürlich die psychologischen Hausaufgaben macht. Und dann wurde es einfach immer besser und besser. Ich hatte zwar schon einmal die ein oder andere Phase, wo auch von einem Partner geprägt, man dann sich gechallenged hat, irgendwie in kurzer Zeit das Körperbild zu verändern. Aber das war eigentlich wieder nur so ein Reminder, so eine Erinnerung darum, was geht es eigentlich im Leben, was ist eigentlich wesentlich und wie viel Schaden tun diese kurzfristigen Challenges oder Diäten eigentlich tatsächlich anrichten. Wie lang dauert es dann wirklich, da wieder rauszukommen? Und das dauert nämlich.
Ich mache einen Perspektivenwechsel. Mhm. Was sind die häufigsten Probleme, mit denen du konfrontiert wirst von deinen Klienten und Klientinnen?
Also ganz großes Thema ist auf jeden Fall emotionales Essen.
Heißt?
Das heißt, im Prinzip wird das Essen und der Sport oder wie auch immer als Tool oder Werkzeug verwendet, um entweder
Bewältigungsstrategien zu haben oder eben Kontrolle da zurückzuholen, wo man es sonst nicht hat. Also quasi im Außen gibt es viele Unzufriedenheiten, Frauen tun sich über Jahre schwer, Grenzen zu setzen, leben in Situationen, haben Jobs, wo sie sehr unglücklich sind. Und da geht es dann in verschiedene Richtungen. Und da wird eben Ernährung und Sport so als Kontrollfaktor hergesehen. Oder wenn sie sich sehr unzufrieden fühlen mit der Situation im Außen, sei es Beziehung, Job oder was auch immer, sind überfordert, dann schauen sie dann oft auf sich selber und gucken, okay, was stimmt mit mir nicht, so quasi. Vielleicht sollte ich mein Äußeres ändern, damit der Rest auch besser wird. Das ist ein sehr wiederkehrendes Thema.
Und das würde unter emotionales Essen fallen, weil ich damit etwas kompensiere.
Ja, emotionales Essen, genau. Also zum Beispiel, es triggert einen etwas in der Arbeit oder man ärgert sich, man ist traurig oder man hat Gefühle, die man nicht aushalten möchte.
Aber zu dir kommen sie ja nicht mit dieser Einsicht wahrscheinlich, sondern sie sagen, ich esse zu viel.
Es ist gemischt. Tatsächlich ist es so, dass meine privaten Klientinnen sich braverweise vorher mit meinem Konzept, mit mir auseinandersetzen und wissen, ich brauche jetzt nicht zu Holly gehen, um einfach nur einen Ernährungsplan zu kriegen, sondern wir gehen da wirklich an die Wurzel und das wird einfach ein anderer Prozess, als zu sagen, ja, iss halt das zum Frühstück, Mittag, Abendessen und mach halt das und das. Das gibt's halt bei mir in der Form nicht. Es gibt natürlich Empfehlungen, aber ich muss halt zuerst verstehen, warum existieren die vorherigen Gewohnheiten überhaupt, so was hat uns jetzt dahin gebracht, wo du gerade bist? Und da müssen wir halt hinschauen, das kann wehtun, weil da muss man halt auch diese annehmen, dass gewisse Dinge so sind, wie sie halt sind.
Und die ja wahrscheinlich oft sehr weit zurückreichen, oder?
Ja, Kindheit, Jugend, sehr limitierende Glaubenssätze, also viel, das ist auch ein Riesenthema, aber das fließt alles in das emotionale Essverhalten hinein, dass er dann auch in Heißhunger ausufern kann oder eben diese Zyklen von starker Restriktion und dann wieder rebellieren und überessen und einfach kein Mittelmaß. Also diese Grauzonen werden einfach nicht bespielt. Mhm. Es geht immer um das Schwarz-Weiß und das ist halt total toxisch und das wissen wir, die Natur ist nicht schwarz-weiß. Ja, das ist, ja.
Das emotionale Essen ist das eine. Mhm. Was wäre noch so ein Problem oder geht eigentlich eh alles auf das zurück?
Ja, also Frauen sind da halt doch einfach sehr, also mehr verkopft und zerdenken Sachen tendenziell mehr als Männer. Das ist schon auch ein Muster, das ich so sehe. Das spricht ja auch an sich nichts dagegen, es ist gut, Sachen von allen Winkeln zu beleuchten. Was auf jeden Fall auch ein Thema ist, ist diese komplette Verwirrung vom Außen.
Ja.
Überall 10.000 verschiedene Infos und alle 3 Tage gibt es wieder eine neue Erkenntnis oder irgendein Fitness, Social Media, Model, whatever, kommt daher mit irgendeiner Aussage und damit werden Laien halt komplett verwirrt und verunsichert, auch wenn man vermeintlich
weiß. Ja, man sagt ja was, nicht einmal nur Laien. Also es geht selbst mir auch so. Wenn du wieder irgendetwas liest, ja, keine Ahnung, Haferflocken sind doch nicht so gut wie gedacht oder ist das dann, wir kommen darauf eh noch, weil ich noch ein paar konkrete Fragen mit diesen Glucose-Hypes jetzt zum Beispiel, ja, man wird, die Leute machen sich narrisch, ja. Mhm. Und es entsteht große Verwirrung, was darf ich überhaupt noch essen? Ja? Und gerade als Journalistin kriegst du ja auch jeden neuen Trend mit. Und ich traue mir mal behaupten, dass ich eigentlich ein ganz normales, Gott sei Dank gesundes Essverhalten habe. Ich muss nur schauen, dass es nicht zu wenig ist. Das war immer schon mein Thema. Aber einfach auch aufgrund meiner Konstitution. Aber ich spüre es zumindest sehr gut, was mir gut tut. Und ich esse eigentlich auch alles. Ja. Mhm. Bin dann aber trotzdem verunsichert und denke mir, naja, oder jetzt am Abend, obwohl ich Hunger habe, wenn ich heimkomme, aber am Abend sollst du ja zum Beispiel nicht mehr so viel essen.
Also wie so kleine
klassisches Stimmen, Beispiel. Und das kriegst du ganz schwer weg.
Das ist so schwer. Und genau das ist der Punkt. Das wird halt ausgenutzt. Das wird von der Industrie, das wird von Unternehmern, Unternehmerinnen ausgenutzt. Weil wenn man eben so tief im Schmerz drinnen steckt und verwirrt ist, dann kann man natürlich gut verkaufen.
Genau. Also es kommen auch die Verwirrten, sag ich mal, zu dir und kommen eigentlich auch so dieses klassische, ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Diäten probiert, nicht nützt.
Yeah. Ja, so. Mein Stoffwechsel ist kaputt, höre ich dann. Oder ich mache eh alles richtig und ich nehme zu. Und also aber auch Verzweiflung natürlich. Also viele kommen dann auch wirklich mit dem Satz, ja, du bist meine letzte Hoffnung, was natürlich ein bisschen Druck auslöst bei mir, weil ich bin jetzt nicht irgendwie
eine Heilerin oder kann ich zaubern. Aber ich verstehe es, ich war auch an dem Punkt und ich bin halt erst 33. Wenn ich mir da vorstelle, was manche Frauen mit 50, 60 an Jahren an Diäten hinter sich haben, das ist ja, das muss da mal wieder abbauen. Und das ist da so ein springender Punkt. Man muss halt auch die Erwartung mitbringen, dass das alles auch dauern darf und man nicht in 8 genau. oder 12 Wochen.
Dass es ein Weg ist nicht, und nicht in 12 Wochen bin ich in der Skinny-Figur. Halt du hast jetzt so zwischen den Zeilen auch noch etwas angesprochen, was mir auch irrsinnig oft auffällt im Gesundheitsbereich und ganz speziell im Ernährungsbereich. So dieses, du bist meine letzte Hoffnung. Viele wollen einfach ein Rezept, ein Wundermittel, mit dem es dann klappt. Das kann jetzt eine neue Diät sein oder indem man etwas Spezielles weglässt. Und das klappt eigentlich nie, oder?
Na, es klappt halt nicht, weil immer nur an der Oberfläche gekratzt wird und vor allem diese ganzen Konzepte davon leben, dass sie einem schnelle Erfolge versprechen.
Das neue Abnehmshake, wir kennen es alle. Ja. Und jetzt sogar eben die Pille, die
Tabletten, Spritze,
genau,
also alles.
Genau, ja. Es wird, und wie du ohnehin schon richtigerweise mehrmals erwähnt hast, es ist eine ganz große Geschäftemacherei. Und ich glaube, ich meine, die Geschäfte mit dem Abnehmwahn, sage ich jetzt mal schon fast, vieler Frauen, das geht ja zurück 50, 60 Jahre, das ist ja auch nichts Neues.
Ja.
Aber wir sind jetzt guter Hoffnung, dass wir da ein für alle Mal Schluss machen.
Ja, es ist eine Wende zu spüren.
Genau, dein Ansatz, Holdi, ist ja ein ganzheitlicher. Du schwörst auf das sogenannte intuitive Essen. Was genau meinst du damit? Und gleich eine Frage dazu, weil ich hatte schon einmal eine Podcast-Episode, wo es um intuitives Essen ging, die gut angekommen ist, die ein Augenöffner war. Und trotzdem haben mir manche, speziell die mit Übergewicht kämpfen, gesagt, ja, das ist doch das Ziel, dass ich intuitiv esse. Aber der Weg dahin kann es nicht sein, weil wenn ich intuitiv esse, dann esse ich nur mehr Schokolade. Vielleicht bringst du da mal Licht ins Dunkel.
Ja, ich verstehe es, weil vor einigen Jahren habe ich das intuitive Essen als Konzept auch falsch verstanden. Ich habe mich auch ein bisschen getriggert gefühlt davon, weil so von wegen, ja, iss einfach, was du willst und alles ist gut und ja, kann man ja eh machen. Ich meine, du musst machen, was du willst, aber tatsächlich ist intuitives Essen das Ziel, ja, aber der Weg dorthin bedeutet halt auch wieder zu lernen, auf den Körper zu hören, Achtsamkeit wieder in den Alltag einzubringen und das zu trainieren. Also das ist wirklich, das dauert ziemlich lang. Je nachdem, wie lange man mit Diäten und Co. zu kämpfen hatte, musst du da einige Jahre einplanen an Aufarbeiten. Und das wollen
die Leute auch nie auf. Ist ja auch wahr. Man kommt ja dann nie zu dem Punkt, jetzt habe ich es, im Gegensatz eben zu den allen anderen Diäten und Vorschriften. Ja.
Es ist halt einfach, es ist ein Prozess, für den muss man bereit sein, das muss man halt wollen. Da muss man sich halt einfach die ganz ehrliche Frage stellen, wie möchte ich langfristig leben? Was wünsche ich meinem Zukunfts-Ich? Was wünsche ich meinem zukünftigen Körper eigentlich überhaupt?
Und das ist auch etwas, was ich an dir so mag, Holdi, dass du einfach ehrlich bist. Und das lest man auch in jeder Zeile deines wirklich wunderbaren Buches. Du sagst eben nicht, es ist einfach und in ein paar Wochen oder Monaten bist du so weit, sondern es ist ein langer Weg. Aber das Schöne gleichzeitig daran, es gibt diesen Weg.
Ja.
Das ist ja auch eine große Hoffnung.
Ja, und vor allem, ich will den Leuten beibringen und bringe sie auch näher, auch Gott sei Dank, dank der Sendung. Also ich bin froh, dass ich damit auch sehr viele Menschen gleichzeitig erreichen kann. Dass deine Erfolge nicht von dem Gewicht auf der Waage abhängig sind, sondern es gibt so viele Faktoren, wie beispielsweise dein Energielevel, wie du in der Früh aufstehst, wie eben, ob du jetzt Hunger und Sättigung besser verstehen kannst, ob du jetzt merkst, boah, ich habe jetzt auf sehr spezifische Lebensmittel Lust, die aber jetzt keinen hohen Verarbeitungsgrad haben. Weil wenn ich sage, ich habe Bock auf ein Croissant, dann ist es was anderes als, boah, irgendwie so ein Rote-Bete-Salat, keine Ahnung, ob ich das gerade gesagt habe, aber dass man dann wirklich merkt, boah, ich bin mehr im Einklang mit meinem Körper oder meine Haare sind wieder
dichter, die Nägel stärker.
Ich muss da ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich bin tatsächlich jemand, und jetzt wirst du schimpfen, der fast jeden Tag in der Früh ein Croissant isst.
Nee, ich schimpfe überhaupt nicht. Croissants sind super.
Finde ich nämlich auch. Und eigentlich ist es ja das absolute No-Go, weil du das momentan auch lest, wegen diesen ganzen Insulinspitzen. Aber ich denke mir, ich ernähre mich grundsätzlich so gesund. Und für mich ist das einfach zum Kaffee. Das hat so mit Genuss zu tun, ja. Und momentan sagt man, du musst Eiweiß zum Frühstück essen, wegen dieser Glukosespitzen. Ja, ich esse dann meistens tatsächlich so um 10, 11 ein Jausenweckerl, ja.
Ja.
Hey. Ein klassisches, wo halt dann auch Schinkenkäse drinnen ist.
Ich sage jetzt auch ein bisschen was Kontroverses.
Ja.
Wir haben ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse und wir wissen, wie der Körper funktioniert. Aber ich bin der Meinung, wenn ich meinem Körper vertraue und ihm das zutraue, dass er gewisse Dinge machen kann, dann tut er das auch. Ich kann sehr wohl für mich entscheiden, wie mein Körper mit Dingen umgeht und dahinter stehen und sagen, natürlich packe ich das, wenn ich in der Früh Bock habe auf ein Croissant, dann esse ich jetzt später was Ausgewogenes, aber ich vertraue meinem Körper und er kriegt das hin. Gehe ich aber jeden Morgen an meinen morgendlichen Kaffee und Croissant mit schlechtem Gewissen und mache mich innerlich dafür eigentlich fertig und habe schlecht und nehme das eigentlich nicht an und red mir schon mal ein, nee, du wirst ja, da wirst ja, das wird ja nichts, du wirst nur zunehmen oder dein Blutzuckerspiegel, ja, dann überrascht es mich nicht. Mhm. Aber ich finde, wir sollten, das ist ein bisschen metaphysisch, aber wir sind eine Einheit. Unsere Zellen hören zu, unser Körper hört zu.
Ach, ich liebe dich für diese Aussagen. Das ist genau das, was ich unterstreiche. Und du hast ja auch vorhin die Achtsamkeit angesprochen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir dieses Croissant vielleicht irgendwie reinstopfe nebenbei, genau. Ja. Oder ob ich das mit bewusst mache und eben meinen Kaffee dazu trinke, so als Zeremonie. Und da muss ich dazu sagen, da habe ich ja davor auch schon meditiert und vielleicht ein bisschen Yoga gemacht. Ja, das gehört ja alles dazu. Es kommt tatsächlich immer auf dieses Umfeld an. Und dann, glaube ich, müssen wir uns fast nichts verbieten, was mit Essen zu tun hat. Und das ist eigentlich schön.
Das Ziel ist auf jeden Fall auch ein reguliertes Nervensystem, dass wir wieder in unsere Ruhe kommen, dass wir nicht immer nur Sachen hinterherhetzen und ein Rennen veranstalten, sondern dass wir, vor allem wir Frauen, uns da einfach entspannen lernen. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen mithalten und bei gewissen Dingen muss man kämpfen, ja?
Oh ja.
Jeden Fall. Aber wenn es um das einfach Existieren geht, dann dürfen wir unsere weibliche Slowness einfach so annehmen, uns die Zeit nehmen.
Und ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus.
Na.
Also ich wünsche mir natürlich auch einen leistungsfähigen Körper. Ich brauche viel Energie, gerade für geistige Prozesse. Also mich interessiert jetzt trotzdem noch einmal der Weg dorthin. Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele zuhören, die noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ich kann meinem Körper vertrauen. Ich würde es gern, aber eigentlich sagt der nichts zu mir, redet nicht mit mir, ich spüre mich nicht. Was wäre denn da eine Möglichkeit oder was wäre vielleicht der erste Schritt, auf diesen Weg zu kommen, auch wenn es vielleicht nicht leicht ist?
Der erste Schritt ist Selbstakzeptanz und Vergeben. Dass man sich selbst vergibt für all das, was war. Dass man sich bewusst wird, welche Glaubenssätze hat man. Das ist keine einfache Aufgabe, sich dem zu stellen. Da tun sich manchmal Abgründe auf, wo man merkt, okay, wow, das habe ich mir jetzt jahrelang eigentlich eingeredet. Das ist mein Selbstwert. Also Vergeben und Akzeptanz, dass es jetzt so war, wie es war und einen Grund hat, warum es so ist, wie es ist. Im ersten Schritt und nach diesem Vergeben und dieser Akzeptanz kommt die Dankbarkeit. Und das ist auch etwas, das darf man täglich üben und sich daran erinnern, mit welchen Privilegien wir aufwachen, wenn wir aufwachen. Und das ist etwas, da müssen all meine Klientinnen durch und die lieben das, weil mit der Dankbarkeit kommst du in so einen Space, den man auch von der Meditation kennt, vom Sport kennt oder wenn man mit geliebten Menschen Zeit verbringt oder mit den Haustieren, den Kindern oder wie auch immer oder an Kraftorten ist. Und aus dieser Dankbarkeit heraus kann ich die Kraft nehmen, die Motivation nehmen, die Disziplin auch finden, Entscheidungen für mein Zukunfts-Ich zu treffen. Also der erste Schritt ist einmal das und dann habe ich eine wunderschöne Aufgabe, dass man sich vorstellt, man schreibt als Zukunfts-Ich einen Brief an einen, an sich jetzt, so quasi, ob das jetzt das Zukunfts-Ich von in 5 oder 10 Jahren ist oder in einem Jahr, das kann man sich überlegen, aber dass man in diesem Brief an sich selber schreibt und sich dafür bedankt, wie toll man sich um sich gekümmert hat und welche Gewohnheiten und Maßnahmen dazu geführt haben, dass man jetzt dieses tolle Leben mit Fülle und Energie genießen kann. Und dieses Zukunfts-Ich ist so quasi dein alter Ego, dein 2.0. Und ich habe auch so eine 2.0-Holly, die ich dann abrufe, wenn ich strauchle und in negative Glaubenssätze zurückkippe oder sich alte Wunden kurz melden. Dann frage ich mich, was würde sie tun oder was würde dieser Frau gut tun?
Ah, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und ja, wir straucheln alle immer wieder. Ich meine, das Leben ist voller Herausforderungen. Aber ich glaube, dass dieses Zukunfts-Ich, wie du das so schön nennst, tatsächlich ein wertvolles Tool sein kann, um eben mit Herausforderungen umzugehen und dass wir dann nicht versuchen, das mit Essen zu kompensieren.
Genau, dass ich mir nicht selber sabotiere. Und ich verstehe es. Oft ist ja auch der Struggle oder diese Herausforderung im Leben ja das, was man kennt und die Komfortzone. Nur wenn wir uns ganz, ganz ehrlich sind, bringt mich die Komfortzone nicht dahin, wo ich es mir wünsche. Und wenn ich das nicht angehe, werde ich halt das, was ich erreichen will, immer unterbewusst sabotieren.
Mhm. Geht's ganz ohne Disziplin?
Nein. Nein. Es braucht Disziplin, um sich in Dankbarkeit zu üben. Es braucht Disziplin ist auch also die Grundvoraussetzung für Motivation. Wenn ich Motivation will, muss ich etwas tun. Die Motivation kommt nicht von alleine. Das Schöne an der Disziplin ist, ich brauche dafür jetzt keine riesigen Ziele oder ich muss jetzt keine riesigen Hindernisse dafür erklimmen, um das Gefühl von Disziplin aufzubauen. Deswegen bin ich so ein Riesenfan von Mini-Zielen. Vielleicht sagt dir das Buch Die 1%-Methode etwas von James Clear.
Ja.
Gänsehaut, also meine liebsten Werke.
Ja.
Und so gehe ich das dann auch an mit so Lifestyle-Changes, also Veränderungen im Alltag, sei es mehr Alltagsbewegung einbauen, Sport einbauen, mehr vom richtigen Essen. Und da geht es eben nicht um dieses Alles oder Nichts und alles muss perfekt sein. Und na, wir sind menschlich und das macht uns auch so sympathisch und nahbar, wenn wir eben nicht alles perfekt machen.
Mhm. Was sagst du jemandem, der sagt, aber um jetzt den ersten Schritt zu machen, brauche ich ein Ernährungskonzept. Ich muss wissen, wovon soll ich mehr essen, wovon weniger. Sind 3 Mahlzeiten genug oder darf ich 4 essen? Was muss ich weglassen? Wie viel Zucker ist okay? Mhm. Du wirst sicher solche Fragen bekommen,
ja,
oder?
Mhm. Im ersten Schritt muss man mal natürlich schauen, was ist der Status quo? Also ich tue nie blind irgendwelche Empfehlungen raushauen, auch bezüglich Mahlzeitenfrequenz, weil das ist von Mensch zu Mensch anders. Ich esse nicht 3-mal am Tag, ich habe meinen eigenen Rhythmus. Für manche Leute ist das ganz wichtig, für andere muss man es anders machen. Deswegen im ersten Schritt muss man einmal auspacken und gucken, okay, wie schaut mein Alltagsdurchschnitt überhaupt aus? Da kann man dann selber extrem viel über sich selber lernen. Da muss man halt dann hinschauen und dann mal für 2-3 Wochen Tagebuch führen und alles aufschreiben. Also auch nicht nur, was man gegessen und getrunken hat, sondern auch, wie man sich gefühlt hat an dem Tag, was für Dinge vorgefallen sind, wie es der Verdauung geht, als gebärfähige Frau, welchen Zyklustag man hat, ja, Schlaf etc. Das ist einmal ein wichtiger
Schritt. Kennenlernprotokoll.
Ja,
sozusagen.
Dass man sich selber auch besser kennenlernt.
Ja, ja.
Ich brauche das sowieso als Fachkraft, weil, wie gesagt, ich werde sicher nichts raushauen und sagen, ja, so und so, weil das ist übergriffig. Das finde ich übergriffig. Deswegen finde ich die ganzen Abnehmen- und Ernährungsratgeber übergriffig.
Ja, und vor allem sind sie meistens nicht individuell, sondern sie scheren alle über einen Kamm.
Ja, schön, eine Schablone.
Ja.
Funktioniert halt nicht. Das ist total frustrierend. Und wenn dann etwas eben nicht funktioniert, führt es dann beim Konsumenten, beim Klienten, wie auch immer, beim Leser dazu, dass die dann bei sich die Fehler suchen.
Genau, ich habe es wieder nicht geschafft.
Und dann eh schon wurscht und dann wird irgendwas gemacht. Natürlich schadet das der Gesundheit mehr, als es gut tut.
Naja, und dann kommt zum Jojo-Effekt und eigentlich…
Und dann zur nächsten Diät.
Zur nächsten Diät und dann haben wir dasselbe wieder von vorne.
Genau.
Das heißt, auch deine Klientinnen bekommen am Anfang eine Richtlinie sozusagen, nennen
ein
wir
Tagesbuch,
das so.
Genau, dass wir uns einen Durchschnitt anschauen und ich finde es auch grundsätzlich immer ganz gut, das von der medizinischen Seite nochmal zu beleuchten, gescheite Befunde machen lassen. Da reicht meistens das Klassische beim Hausarzt nicht. Wenn man mit mehr Gewicht zu kämpfen hat, sollte man sich auch den HOMA-Index anschauen, also gucken, ob man eine eine Insulinresistenz bereits schon hat, wie geht es der Schilddrüse, also einfach alle Werte nochmal genauer ansehen, weil das ist ganz wesentlich bei einer Ernährungsoptimierung. Wenn man mal diese Basisinfos hat, und klar, das ist ein bisschen aufwendig, man muss einmal schreiben, man muss einmal holen, aber das ist der Mindestanspruch, den man haben sollte.
Und wie schnell geht es dann, dass es, ich sage jetzt nicht, dass die, deine Klientinnen schlank sind natürlich, aber dass es ihnen besser geht, dass sie merken, okay, da ist ein Weg, den ich weitergehen möchte?
Je eher die Leute verstehen, dass es nicht einfach nur ums Gewicht geht und dass ihr Erfolg nicht am Gewicht festgeht, gemacht wird. Auch mein Erfolg ist nicht vom Abnehmerfolg meiner Klienten abhängig, das ist mir wurscht. Aber sobald, also je schneller verstanden wird, dass die Erfolge nichts mit dem Gewicht zu tun haben müssen, geht schnell. Weil dann sucht man nämlich nach den vielen anderen Aspekten, die zeigen, boah, mehr Energie, bessere Haut, besseres Gewebe, mehr Kraft, mehr Libido, whatever, da gibt es viele Sachen. Aber das muss man, solange man noch an diesem Ding festhält, ich muss jetzt pro Woche das abnehmen oder ich will wissen, wie viele Kalorien das hat, das wird leider nicht funktionieren. Da wird man früher oder später wieder vor dieser Wand stehen und sich selber komplett anzweifeln. Also man muss sich wirklich von diesem Gewichtsding entkoppeln. Ich weiß, es ist schwer, vor allem wenn man mit Mehrgewicht zu kämpfen hat, aber das hat einen ja bisher auch nicht weitergebracht, oder?
Genau. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut verstanden. Die Zeit ist auch leider schon wahnsinnig fortgeschritten, aber ich hätte noch ein paar spezifische Fragen an dich.
Ich werde mich kurz halten.
Genau. Ich möchte noch ganz kurz einmal auf diesen, weil es halt wirklich momentan so grassiert, auf diesen aktuellen Glukose-Hype zu sprechen kommen und da deine Einschätzung dazu. Wie gefährlich sind diese Blutzuckerspitzen wirklich? Und man sagt ja immer, man soll Apfelessig oder Zitrone vor den Mahlzeiten essen, um diese zu verhindern. Ganz kurz dazu deine Meinung.
Wenn deine Hauptmahlzeiten ausgewogen gestaltet sind, also mit Proteinen, Fetten und komplexen Kohlenhydraten, dann ist es egal, dann braucht man keine Sorgen haben. Wenn man eine Vorstufe von Diabetes hat etc., dann muss man ein bisschen schauen, wie der Blutzuckerspiegel reagiert. Aber diese Blutzuckerspitzen passieren nur dann, wenn ich ohne Grund Zucker in größeren Mengen zu mir nehme. Und das ist nicht der Zucker in der Hafermilch, um es gleich mal zu sagen. Sondern da wird jetzt meiner Meinung nach Angst gemacht, wo keine Angst hinkehrt. Ja, man kann Süßigkeiten auch am besten im Anschluss an eine Mahlzeit essen, aber dein Körper hat einen Verdauungsprozess und wenn da genug Eiweiße, Fette und eben Ballaststoffe in der Mahlzeit drinnen sind, dann stört der Zucker nicht.
Mhm. Ja? Und das ist auch nicht der Grund, warum man zunimmt oder nicht abnimmt.
Na, ich meine, Insulin ist ein anaboles Hormon, ja, es führt zum Aufbau von Körpergewebe, auch wichtig für Muskelaufbau. Wenn wir uns aber auf die Alltagsbewegung konzentrieren, unseren Sport machen, die Bewegung, und unsere Mahlzeiten zu 70-80% ausgewogen sind, dann hält das unser Körper aus mit dem Zucker. Das geht, das haut vollkommen hin. Wenn ich aber in dieser Angst lebe, jede Kleinigkeit, jedes bisschen Weißmehl oder jedes Keksel oder was auch immer, jeder Hafer-Cappuccino bringt mich Richtung Diabetes, ja, dann, ich meine, Stresshormone fördern das auch.
Genau, kommt wieder aufs Mindset an. Was hältst du vom Trend zum Intervallfasten? Also, dass man die Abendmahlzeit idealerweise eigentlich auslässt oder halt generell schaut, dass man 12 bis 16 oder eigentlich sind es 14 bis 16 Stunden zumindest nichts isst. Ist das was Gutes? Ich spreche da jetzt vor allem für Frauen in der Lebensmitte, denen wird immer gesagt, ja, lass das Abendessen aus und alles ist wieder gut.
Ich finde es total schwierig, weil damit findet überhaupt keine Aufklärung statt. Mit ausgelassenen Mahlzeiten lässt man auch wertvolle Nährstoffe weg, die dann in weiterer Folge zu Heißhunger führen können, zu Zyklusbeschwerden oder eben generell hormonellen Beschwerden, Haarausfall, Energieverlust und so weiter. Man darf sehr wohl auf das Hunger- und Sättigungsgefühl hören, wenn man am Abend merkt, ich habe keinen Appetit, ich will lieber nur eine Tasse Brühe trinken oder ein kleines Joghurt. Alles gut. Ein früheres Abendessen tut manchen Leuten sehr gut. Ich bin eher eine späte Abendesserin. Aber dieses einfach nur, lass die Mahlzeit weg, klar, damit wirst du Kalorien einsparen, aber dann sparst du auch ganz viele essentielle Nährstoffe ein und das kann früher oder später, gerade bei Frauen, die ihre Energie brauchen, im Rahmen des Zyklus, aber auch im Rahmen vom Sport, es geht sich nicht aus. Und da sehe ich schon einen Trend, dass es viele Leute verunsichert und wir kommen ja dann an den Punkt, wo Leute quasi ein schlechtes Gewissen haben, dreimal am Tag zu essen. Was ist das bitte?
Ja.
Also Wo sind wir denn da gelandet?
Sehr genuss- und lebensfeindlich.
Total. Und ja, ganz ehrlich, wenn du mal merkst, ich habe heute keine Hunger, keine Lust auf Frühstück, ich komme erst später, ja, dann mach das. Mhm. Kein Bock auf ein spätes Abendessen, dann lass es halt weg.
Also auch hier wieder einfach auf den Körper hören. Ja. Ne? Sehr, sehr kritisch siehst du auch die ganzen Unverträglichkeitstests, weil das ist ja auch etwas, was viele Frauen und Männer beschäftigt, die meinen, sie vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht und lassen dann eigentlich sehr viel weg. Mhm.
Ja, es gibt diese Lebensmittelunverträglichkeitstests, die in diversen Labors verkauft werden. Ich finde es eigentlich total fahrlässig, dass sie nach wie vor nicht verboten werden, weil diese Tests, die zeigen eigentlich nur den unmittelbaren Versorgungszustand deines Körpers. Wenn man gewisse Eiweiße konsumiert hat, dann schlagen die halt an.
Das sind relativ teuer, muss ich sagen.
Das sind teuer. Ja, da sieht man wieder Geld, gell? Mhm. Ich finde das sehr schwierig. Ich habe das auch immer wieder, dass Leute meinen, sie vertragen was nicht. Aber dann schaue ich mir ihre Ernährungsgewohnheiten an und sehe, sie sind erstens mal gestresst, trinken nicht genug. Kalorienfreie Flüssigkeiten wie Wasser, Tee, das ist einfach die Basis, was Flüssigkeit angeht, trinken zu viel Kaffee und mischen in ihren Mahlzeiten sehr, sehr viele verschiedene Eiweißquellen, vor allem tierische Eiweißquellen, um natürlich diesem Proteinhype auch gerecht zu werden. Und das führt dazu, dass die Leute merken, boah, ich habe Bauchweh, ich habe einen Blähbauch oder die vielen High-Protein-Produkte mit Süßungsmittel. Und da geht es eigentlich gar nicht darum, dass man eine Unverträglichkeit hat, sondern dass die Verdauung überfordert ist und das Nervensystem nicht reguliert ist.
Da möchte ich kurz einhaken, weil das Protein so ein Thema auch ist. Und gerade auch bei Frauen in der Lebensmitte heißt es immer, du musst schauen, dass du genug Eiweiß, genug Proteine zu dir nimmst.
Ja, gebe ich auch. Der Aussage gebe ich komplett recht. Und Frauen neigen dazu, hier und da beim Eiweiß ein bisschen zu straucheln. Es reicht, wenn man die Mahlzeiten rund um das Eiweiß aufbaut und sagt, okay, wo ist mein Eiweiß? Das mache ich auch so. Okay, wo ist mein Eiweiß jetzt? Wo hole ich das her?
Aber was wären Eiweißquellen, die du empfiehlst?
Eiweißquellen, also ich bin immer der Fan, je naturnäher, desto besser. Das ist dann einfach in der Fülle nährstoffreicher und das kennt der Körper gut. Das heißt, Eier beispielsweise, Milchprodukte, da würde ich auch immer die normale Fettstufe hernehmen. Mhm. Ja, ganz wichtig auch in Bezug auf Vitaminversorgung. Dann haben wir natürlich, wenn man tierische Produkte weiterhin essen möchte, Fleisch und am besten heimischen Fisch. Und sonst haben wir wunderbare pflanzliche Quellen, Hülsenfrüchte und Erzeugnisse daraus, wie Tofu, Tempeh, Erbsenproteingeschichten, also jede Menge. Und da fragt man ja einfach, wo ist dein Eiweiß gerade? Bau drumherum. Diese ganzen zusätzlichen High-Protein-Produkte mit eben Puddings hier, Joghurt da, Shakes zwischendurch. Protein ist super wichtig fürs Gewebe und auch Kollagen ist ja auch so ein Thema. Das stimmt schon alles, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir durch das viele Eiweiß dann oft auf andere Nährstoffe vergessen, wie Ballaststoffe, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe aus Obst und Gemüse. Mhm. Und dieses Protein auf ein Podest heben führt dann leider genauso dazu, dass wir dann andere Sachen verteufeln. Wenn Protein eben gehypt wird, dann werden die Kohlenhydrate wieder schlecht geredet. Und das ist das, was mich immer so stört.
Genau, weil wir alles brauchen. Mhm. Du hast die Nährstoffversorgung angesprochen. Nimmst du selbst Nahrungsergänzungsmittel?
Ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, ja. Dadurch, dass ich sehr wenig tierische Produkte zu mir nehme und aber viel Sport mache, nehme ich immer wieder Vitamin B12 für die Versorgung. Auch gerne, wenn man viel Sport macht, sollte man sich das anschauen. Vitamin D nehme ich sehr regelmäßig, weil das einfach auch wichtig ist, auch fürs Immunsystem. Aber ansonsten mache ich dann eigentlich ein- bis zweimal im Jahr eine Mikronährstoffanalyse, um alles immer anschauen zu lassen. Da ich früher einen Eisenmangel hatte, habe ich Eisen am Schirm und tue dann nach Bedarf supplementieren. Ich supplementiere Sachen gerne zyklisch. Das heißt, rund um die Periode wird Eisen wieder supplementiert mit Vitamin C, weil da halt ein großer Eisenverlust auch ist durchs Bluten. Und phasenweise. Das mache ich aber abhängig von den Befunden, wird dann mit Omega-3 supplementiert, weil ich keinen Fisch esse. Und Magnesium auch nach Bedarf. Aber das wird immer dann an die aktuellen Befunde angepasst. Momentan nehme ich gar nichts, weil ich noch auf Befunde warte. Bevor ich dann einfach nur teuren Urin produziere, warte ich ab. Aber es gibt halt gewisse Dinge, da kennt man dann den eigenen Körper mit der Zeit. Aber diese ganzen fixfertig Produkte, wo 10.000 Sachen drinnen sind, die auch von vielen Sportnahrungsherstellern verkauft werden, sehe ich sehr kritisch, weil man einfach oft vieles davon nicht braucht.
Ja, und andererseits ist natürlich eine gute Versorgung mit Nährstoffen schon wichtig, auch für den Energiehaushalt.
Ja, eben.
Aber eben auch, damit man sich wohlfühlt. Aber wie du richtig gesagt hast, nie nie ohne vorher Blutanalyse und schauen, was fehlt. Ich meine, ich glaube, was man generell empfehlen kann, ist das Vitamin D. Ja. Da sind sich auch alle Mediziner einig.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Isst du zwischendurch Snacks?
Ja.
Ja.
Ich bin eher die Typ Snackerin, aber eine bewusste Snackerin, weil ich mag tagsüber, ich bin auch sehr viel auf den Beinen, ich habe sehr viel zu tun, ich muss mein Hirn ständig einschalten. Und wenn ich quasi eine große, zusättigende Mahlzeit zu mir nehme, dann werde ich müde. Deswegen tue ich mein Frühstück und Mittagessen eher in Kleinigkeiten aufteilen, trotzdem schauen, dass da immer Farbe, Eiweiß, gesunde Fette dabei sind. Und am Abend esse ich dann gerne warm und etwas üppiger, aber dann frisch gekocht.
Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Allerletzte Frage, liebe Holly. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt stundenlang weiterreden, aber wir müssen die Zeit im Auge behalten. Wenn Menschen nun beginnen wollen, ihre Ernährung umzustellen, was wäre der erste Tipp, den du ihnen jetzt zum Abschluss geben kannst?
Lest mein Buch. Lest mein Buch und führe da mal Ernährungsprotokoll und setz dich mit deinem Lebensstil, mit deinem Sein auseinander und schau mal drüber. Das ist mal Schritt 1. Schau hin.
Super Tipp und so sympathisch wie das ganze Gespräch war, so sympathisch ist tatsächlich dein Buch und das möchte ich auch noch erwähnen. Was mir auch so gut gefallen hat, du listest am Ende andere Ernährungsexpertinnen. Mhm. Das finde ich einfach so nett, weil es dir nicht darum geht, irgendwie Konkurrenz da zu machen, sondern weil du wirklich den Männern und Frauen helfen möchtest. Eine darin habe ich gefunden, die wunderbare Katharina Kühtreiber.
Ja.
Sie war auch schon bei uns im Podcast, die Anti-Diätologin, habe mich sehr gefreut, dass ich sie da wieder gesehen habe. Ich sage einfach nur vielen, vielen Dank, liebe Holly, für deine unglaublich wertvollen Tipps, die du da mit uns geteilt hast. Ja, wie gesagt, wir hätten ewig weiter plaudern können. Wir werden einen Nachfolgetermin einmal vereinbaren, weil noch so viele Themen bei der Ernährung unterm Hut brennen. Aber bis dahin, liebe Hörerinnen, kann ich Ihnen tatsächlich reinen Herzens und guten Gewissens Hollys Buch ans Herz legen. Ich habe mir, wie gesagt, selbst viel dabei herausgeholt auf meinem Weg zu mehr Leichtigkeit und natürlich zu innerer Balance. Ich sage bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.